Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Heute haben wir ein sehr zeitgemäßes Thema, finde ich, und das heißt Shared Decision Making. Das ist ja nicht nur in der Neurologie wichtig. Ich glaube, das spielt eine große Rolle in allen chronischen Erkrankungen. Erkrankungen, die über verschiedene Lebensphasen gehen, die variable Verläufe haben, wo es verschiedene Therapieformen gibt, die in der Applikation im Nebenwirkungsspektrum verschieden sind, sodass sie den Patienten sehr betreffen. Und darum geht es, glaube ich, bei Shared Decision Making, dass wir den Patienten, die Patientin zunehmend einbinden in unsere therapeutischen Entscheidungen, so wie das im klassischen Arztmodell war und wie es heute auf keinen Fall mehr sein darf. Und da möchten wir Ihnen ein lebhaftes Beispiel heute geben, am Beispiel der NMOSD. Das ist ja so eine Erkrankung, wie ich es gerade beschrieben habe. Und wir haben heute, und das ist auch ein Novum, um dem Thema gerecht zu werden und das auch abzubilden, zwei Gäste hier in dem Podcast. Und zum einen darf ich begrüßen Herrn Privatdozenten Dr. Joachim Havler. Er ist Oberarzt der neuroimmunologischen Ambulanz des LMU-Klinikums in München. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Und dann haben wir einen Patienten dabei, der wirklich diesen Blickwinkel des Patienten auch mal widerspiegelt. Er hat mir gerade gesagt, er ist seit 13 Jahren erkrankt und ich darf ihn begrüßen. Matthias Fuchs ist sein Name. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme hier in diesem Podcast.
Und da die Patientenperspektive immer so ein bisschen zu kurz gekommen ist in den früheren Podcasts, frage ich Sie jetzt mal zuerst, Sie sind ja sehr aktiv auch in Social Media. Was treibt Sie an, dort aktiv zu sein?
Ich habe erst gar nicht so richtig begriffen, was es bedeutet, an NMOSD erkrankt zu sein. Eigentlich erst durch den Kontakt zu anderen Patienten habe ich eigentlich das durchdrungen, diese Erkrankung auch anzunehmen. Entsprechend war das Bedürfnis dann auch da, sich mit anderen zu unterhalten. Und genau daraus ist eben unser monatlicher Patiententalk entstanden.
Wie heißt der und wie komme ich da hin?
Unser Patiententalk heißt die Plauderstunde. Ich habe es bewusst so genannt, um dem Ganzen so ein bisschen die lockere Atmosphäre zu geben. Sie kommen eigentlich über alle Kanäle dorthin. Also es gibt Links auf der Nemos-Webseite, es gibt Links in der Tiny Steps App für NMOSD, es gibt die entsprechenden Bekanntmachungen auf Facebook und auf Instagram. Ich habe auch einen E-Mail-Verteiler, wer also gerne mitmachen möchte, kann sich auch gerne auf diesen E-Mail-Verteiler setzen lassen.
Ja, wunderbar. Herr Havler, ich habe natürlich gegoogelt, ich kenne Sie aber nur von Vorträgen. Ich komme direkt auf Havler Lab. Was ist Havler Lab?
Also wir haben das schon jetzt geändert. Man soll ja gar nicht so im Mittelpunkt stehen.
Ja, heute dürfen Sie das.
Deswegen, das heißt jetzt mittlerweile Neurovision Lab. Und das Neurovision Lab ist natürlich auch so ein bisschen ein Wortspiel, weil es darum geht, dass man einerseits das neurovisuelle System sich anschaut. Also Sie wissen auch, das neurovisuelle System ist extrem wichtig, weil ja die Retina Teil des Gehirns ist und wir anhand der Untersuchung der Retina auch schon Dinge sehen können, die im Gehirn ablaufen. Das heißt aber, gleichzeitig wollen wir auch so ein bisschen diese Neurovision, die Vision, wo geht's hin? Was können wir mit der Prognose machen, Prädiktion? Also ich glaube, da steckt vieles drin und das betreiben wir. Und das ist Neurovision Lab, ehemals Havler Lab.
Wunderbar. Jetzt das Thema Shared Decision Making. Sagen Sie mal kurz, was Sie aus Ihrem Blickwinkel unter diesem Begriff verstehen.
Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass Arzt, Ärztin und Patient, Patientin zusammen eine gemeinsame informative Entscheidung treffen sollen. Und diese Entscheidung soll einerseits medizinisch sinnvoll sein, sie soll aber auch die Patientenbedürfnisse sozusagen berücksichtigen. Und ich denke, das ist etwas, was ein ganz extrem wichtiger Bestandteil ist. Und wir müssen eigentlich, wenn wir über das sprechen, auch über Patient Empowerment sprechen, weil das ermöglicht ja auch erst sozusagen die Patientinnen und Patienten auch mitzugehen mit diesen Entscheidungen und ermöglicht überhaupt, dass die Patienten aktiv an so einer Entscheidung teilnehmen können.
Herr Fuchs, wenn Sie das jetzt gerade gehört haben, war das in Ihrer 13-jährigen Krankheitsgeschichte immer so, dass Sie sich entsprechend beteiligt fühlten?
Man muss dazu sagen, meine Krankheitshistorie reicht natürlich weit zurück. Dadurch, dass ich so ein bisschen ein spezieller Fall bin, stand die Auswahl der Therapie gar nicht so sehr zur Diskussion. Aber ich bin immer eingebunden worden in die Entscheidung, welche Therapie wir jetzt wirklich angehen. Und ich bin da auch wirklich sehr gut aufgeklärt worden von meinen Ärzten, was diese entsprechenden Therapien betraf. Wie gesagt, ich bin ein bisschen ein spezieller Fall in der Hinsicht, weil eben meine Krankenkasse lange Zeit eine Therapie nicht übernommen hat, die von den Ärzten vorgeschlagen wurde.
Herr Havler, Sie haben jetzt gerade so ein bisschen geschildert, was das heißt. Haben Sie das schon immer gemacht oder merken Sie in Ihrer eigenen Arztkarriere auch ein kleines Umdenken in die Richtung?
Also ich glaube, das Umdenken, das spürt man tagtäglich, dass es erzwungen wird und es ist auch gut so, ehrlicherweise. Es ist natürlich so, die Patientinnen und Patienten heutzutage sind auch viel informierter, weil natürlich die Quellen viel größer sind. Also ich meine, heutzutage mit Large Language Modellen kann man sich ja so sofort informieren, auch als Patient. Die Lage ist viel einfacher zu verstehen, weil man es erklärt bekommt, auch von ChatGPT. Das ist einerseits gefährlich, andererseits ist es aber natürlich für die Patientinnen und Patienten auch sehr hilfreich und es steckt ganz viel in den Köpfen drin, wenn die schon zu uns kommen. Und die Patientin, der Patient heutzutage ist viel, viel informierter schon, wenn die Tür aufgeht, als es wahrscheinlich noch vor 10 Jahren ist. Jetzt überblicke ich natürlich nicht 30 Jahre klinische Tätigkeit, aber doch schon jetzt ein paar Jährchen. Und da hat sich das Feld komplett geändert. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass man diesen Weg jetzt viel, viel mehr geht, auch wenn der teilweise etwas aufwendiger ist am Anfang. Aber es zahlt sich hinten raus aus.
Herr Fuchs, Sie haben ja auch mit anderen Patientinnen und Patienten Kontakt. Würden Sie sagen, tatsächlich, die sind heute aufgeklärter als früher oder sind Sie ein besonderes Beispiel für Aufgeklärtheit?
Nein, gar nicht. Viele Ärzte unterstützen zum Beispiel gerade beim Thema KI durch sogenannte Structured Advanced Prompts ihre Patienten. Das heißt, die Ärzte geben entsprechende Eingaben vor, sodass man eben verlässliche Informationen auch gut findet. Über die Jahre sind natürlich auch andere Informationsquellen gewachsen, die man, ich glaube, vor 8 oder 9 Jahren auch noch nicht so hatte, sodass wirklich auch in einer patientenverständlichen Sprache, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dort eben visuelle und auch kognitive Barrieren aus dem Weg geräumt werden, sodass die Patienten schon vor dem Arztgespräch sich entsprechend informieren können und dann in einer ganz anderen Weise in dieses Arztgespräch reingehen und vielleicht auch von einer KI schon erweiterte Fragen vorgeschlagen bekommen, auf die sie von sich aus gar nicht gekommen wären.
Havler, wenn Sie Ihre Patientinnen und Patienten Revue passieren lassen, würden Sie sagen, ein Großteil der Patienten, Patientin befindet sich in so einem Shared Decision Prozess oder wenn Sie es mal so prozentual sehen, gibt es auch noch viele, die sagen, Herr Doktor, was würden Sie denn machen?
Also das ist natürlich die andere Seite. Ich habe schon das Gefühl, dass es so einen gewissen Anteil an Patienten gibt, die da auch ein bisschen unzufrieden sind, dass sie jetzt auf einmal so viel Verantwortung sofort aufgebürdet kriegen von uns. Die fragen mich zum Beispiel, und das wird wahrscheinlich vielen so gehen, die fragen immer, was würden Sie denn in meiner Situation machen? Und verlassen sich da so ein bisschen drauf, dass wenn ich jetzt in Ihrem Körper stecken würde, dass ich die gleiche Entscheidung treffen würde, sozusagen, wie Sie dann. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen überfordernd ist am Anfang. Deswegen spreche ich auch von so einem Prozess. Ich glaube auch, das ist jetzt nichts, wo man, wenn man vorher kein Patient war, dann kommt man in die Klinik und dann ist man von heute auf morgen Experte in einem Feld. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es ist ein Prozess. Man muss da langsam hingeführt werden. Es ist viel Information. Und am Anfang ist es sicherlich für Patienten und Patienten auch sehr überfordernd. Und ich glaube schon, dass es einen relevanten Anteil an Patienten gibt, die damit am Anfang noch kämpfen müssen, ja.
Herr Fuchs, hatten Sie im Rahmen Ihrer Krankheitsgeschichte auch mal so die Wahl quasi, wo Sie dann im Großen und Ganzen entscheiden mussten, zwischen welchen Therapieoptionen oder welchen Verläufen man sich entscheiden würde?
Ja, ganz klar. Dr. Kümpfel aus München und verschiedene Assistenz- und Oberärzte waren um mich rumgesessen und wir haben wirklich entschieden, in welche Richtung wir gehen sollen als Eskalationstherapie, weil eine bestimmte Basistherapie eben nicht so angeschlagen hat, wie man sich das erhofft hat. Und wirklich, wie es der Herr Dr. Havler schon gesagt hat, eine sehr schwierige Situation für mich, weil die Optionen bzw. die Wirkungsweisen und auch, sagen wir, die Nebenwirkungen dieser Medikamente natürlich in einer Sprache geschrieben sind, die für mich als Patient jetzt schwierig zu verstehen ist. Was die Ärzte aber sehr gut gemacht haben, ist, mir das Für und das Wider, ihre Erfahrungen bzw. ihre Bedenken gegenüber neuen Sachen auch klar adressiert haben. Und ich habe mich da wirklich wertgeschätzt gefühlt und ich bin dann guten Gewissens aus diesem Gespräch rausgegangen, weil ich mir mit meiner Entscheidung viel sicherer war, als wenn ich dieses Gespräch nicht gehabt hätte.
Herr Havler, in welchen medizinischen Konstellationen gibt es besonderen Bedarf an diesem Shared Decision Making? Wo sind da so die verschiedenen Wege besonders offensichtlich, die man gehen kann?
Naja, wir haben natürlich immer so ein bisschen unterschiedliche Erkrankungen zu behandeln. Und es ist ja bei manchen, glaube ich, manchen Erkrankungen haben wir schon das Gefühl, jetzt als behandelnde Ärztinnen und Ärzte, dass man schon genauer jetzt auch eine Vorstellung hat, was jetzt zu tun ist. Und ich glaube, da wird dann der Spielraum für Shared Decision wird ein bisschen kleiner, weil man einfach etwas direktiver vorgeht. Und es ist natürlich von der medizinischen Notwendigkeit etwas getrieben. Das heißt aber nicht, dass wir die Entscheidung treffen können, sondern das heißt nur, dass man sich bei manchen Dingen halt noch sicherer ist, dass man jetzt auch so vorangehen muss. Bei anderen Entscheidungen, wo gerade bei chronischen Erkrankungen, bei jungen Menschen, die lange erkrankt sind, wo das Leben ja auch von der Therapie beeinträchtigt wird, wo die Bedrohung vielleicht auch nicht gerade so direkt morgen vor der Tür steht, da ist es natürlich ein viel offeneres Zeitfenster. Da kann man auch eine viel offenere Kommunikation führen. Das, was uns ja immer so ein bisschen schwerfällt. Also normalerweise stellen wir ja eine Frage am Anfang offen und nach 10 Sekunden unterbrechen wir die und dann fragen wir. Das ist natürlich das, was es völlig zerstört, so ein Gespräch. Das kann man auch nur machen, wenn man Zeit hat. Und da habe ich natürlich großes Verständnis, dass man in vielen Bereichen der Medizin diese Zeit auch nicht hat. Aber wenn man die Zeit hat, dann ist natürlich diese offene Kommunikation da ganz, ganz wichtig und diese offenen Fragen auch zu ermöglichen.
Während ich jetzt Herrn Fuchs was frage, vielleicht fällt Ihnen nachher mal ein Beispiel ein, ein praktisches Beispiel aus Ihrer Vergangenheit, wo Sie sagen, das war ein klassisches kommunikatives Beispiel für Shared Decision Making. Da frage ich Herrn Fuchs in der Zwischenzeit, Herr Fuchs, können die Ärzte ausreichend gut kommunizieren mit ihren PatientInnen?
Das ist eine heikle Frage.
Ja, deswegen stelle ich sie.
Ich denke, dass die Ärzte durchaus das Potenzial dazu haben, aber vielleicht von ihrer Ausbildung her nicht unbedingt das Handwerkszeug dafür bekommen. Und deswegen finde ich solche Programme wie von der Universität in Kiel hervorragend, Ärzte zu schulen in der Gesprächsführung innerhalb des Shared Decision Makings. Man sieht einfach die Erfolge auch dieses Programms, wenn die Ärzte entsprechende handwerkliche Fähigkeiten haben, so ein Gespräch auch zu führen.
Also meine Frau macht gerade die niedergelassene Allgemeinmedizinerin den Diabetologen dazu und die müssen im Rahmen dieser Weiterbildung einen ganz großen Block Kommunikation machen. Diabetes ist auch als chronische Erkrankung sehr auf die Mitwirkung und die Shared Decision Making der Patienten angewiesen. Da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich gut, oder Herr Havler?
Das wäre ideal, ehrlicherweise, wenn das auch in die Weiterbildung kommen würde, auch wenn man dann schon mal hier sozusagen tätig ist, dass das Teil des Fortbildungsprogramms wäre, tut gewisse Selbstreflexion sicher Not.
Und ist Ihnen ein Beispiel eingefallen, wo Sie sagen, Mensch, da war richtig Shared Decision Making?
Naja, ich hatte mal eine Patientin, die war in einer anderen Klinik behandelt und hatte da eine gewisse Enttäuschung erlebt, sage ich jetzt mal so, und hatte dann als NMOSD-Patientin praktisch die Therapie abgebrochen. Wollte keine Therapie mehr und ich habe ihr natürlich versucht, im Sinne von einer besseren Erklärung, warum diese ganze Therapie jetzt notwendig ist und warum wir das tun sollten und wie gefährlich das ist, wenn man als NMOSD-Patient nicht behandelt ist und was das für Auswirkungen haben kann. Das hat aber alles nicht so richtig viel gebracht und dann habe ich verstanden, dass erst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden musste. Und diese Patientin war dann auch behandelt, aber es hat einfach ein bisschen gedauert, bis sie das Vertrauen wieder gefasst hat. Das heißt, ich glaube, an dem Beispiel kann man nur lernen, dass man auch nicht nur durch Erklären und Informationsweitergabe sozusagen hier weiterkommt, sondern es muss ein gewisses Vertrauen herrschen in der Kommunikation, in der Arzt-Patienten-Beziehung, was manchmal schwierig ist an so einer großen Klinik, weil es halt wechselnde Ansprechpartner gibt. Aber wenn dieses Vertrauen dann da ist, dann kommen Informationen ganz anders an.
Herr Fuchs, wenn Sie uns noch was mitgeben wollten zum Abschluss schon dieses Gesprächs, weil Sie sehen, wie schön und wie schnell die Zeit vergeht, wenn man miteinander redet. Was wäre das?
Ich glaube, es ist wichtig, auch wenn sich das jetzt gemein gegenüber den Ärzten anhört, dass so eine gewisse Demokratisierung stattfindet im Arzt-Patienten-Verhältnis, dass also weniger der Arzt in einer autoritären Weise, wie ich schon vorhin gesagt habe, in einer Sprache, die der Patient nicht versteht, irgendwas von oben aufdrückt, womit der Patient nicht zurechtkommt, was er vielleicht nicht akzeptiert und wo er dann Zweifel hat. wie es der Dr. Hafler schon gesagt hat, je mehr Vertrauen aufgebaut wird, je mehr Empathie in diesem Gespräch drin ist und je mehr auf diese Weise die Information über Therapie und vielleicht auch über Lebensweise transportiert wird, umso mehr akzeptieren die Patienten die Therapie. Je besser die Therapie zum Lebenskontext des Patienten passt, desto besser wird sie angenommen.
Herr Hafler, was kann man dem noch hinzufügen?
Nicht viel, das ist wunderbar gesagt. Ich glaube, wenn ich es zusammenfassen würde, dann ist es einerseits, dass wir Ärzte mehr Respekt haben müssen vor der Einstellung der Patientinnen und Patienten. Das fällt uns manchmal sogar ein bisschen schwer, weil man Patienten und Patienten auch in Schubladen steckt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch frühzeitig lernen müssen, mit einer Meinung, die uns entgegensteht, auch umzugehen und die zu respektieren. Gleichzeitig müssen wir Ärztinnen und Ärzte aber auch immer wieder dafür werben, dass die Patientinnen und Patienten Vertrauen in unsere Entscheidung und oder in unseren Vorschlag, weil wir das, zumindest unterstelle ich das uns mal, in den überwiegenden Fällen nach bestem Wissen und Gewissen auch empfehlen.
Und ich finde gerade am Beispiel der NMOSD, anders kann eine Therapie, eine erfolgreiche Therapie bei einem Krankheitsbild, was über Jahre und Jahrzehnte geht, ja gar nicht gelingen, oder?
Genau.
Also, ich finde, wir haben das Thema schön aufgerollt, aus zwei Perspektiven betrachtet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch heute führen konnten. Und ich glaube, das macht Mut für alle Patientinnen und Patienten, die an einer solchen Erkrankung leiden, dass wir in dieser Beziehung nicht nur therapeutisch mit den wunderbaren Möglichkeiten, die wir haben, sondern auch in der Vermittlung der Therapie gemeinsam am weitesten kommen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie weiter dabei sind bei Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast.
Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.